Gute Gedanken. Ein güldenes Kleinod. So steht das bei Luther drin, bei diesem Psalm. Und da muss ich auch denken, okay, hä? Was heißt Kleinod überhaupt? Und ich kann es euch sagen, es ist ein kleines Schmuckstück, ein Gastgeschenk, etwas, was Thomas so beschrieben hat, was so schön klein funkelt, etwas Goldenes, ein kleiner Schatz. Und das soll dieser Psalm 16 sein, von dem wir eben schon gehört haben, den wir gelesen haben bei den Lesungen. Psalm 16 soll ein kleiner Schatz sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte den nicht im Kopf und hatte mich noch nie so mit Psalm 16 beschäftigt. Psalm 23 ist klar, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, Spitzenpsalm. Und Psalm 16, ganz anders, aber für uns eine Anleitung, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll im Leben. Und das lege ich heute ans Herz euch, was ich eben schon gesagt habe. Lasst euch das mal als Anleitung mitgeben heute, dass ihr nicht drüber nachdenkt, wenn ihr in Schwierigkeiten gerät, so ähnlich. Dann, danke, geratet, genau. Dann Psalm 16. Oder der Anleitung folgen, die David uns mitgibt und sagt, so müsst ihr vorgehen, wenn euer Herz schwer ist, ihr nicht weiter wisst, ihr Sorgen habt. Und dass wir diese Anleitung verstehen, mit Anleitung ist es immer schwierig, dafür wünsche ich euch Gottes Segen und seine Gnade und seinen Heiligen Geist, dass er uns das Verständnis gibt, was jeder von uns braucht. Amen. Ich selber erlebe es immer wieder, ich komme mit Leuten in Kontakt, die zwingt das Leben in die Knie. Die sind einfach fertig. Das Leben hat die Freude verloren. Was macht man dann? Das kann ich euch sagen, wenn man an Gott glaubt, dann sollte man beten. Und David, König David von Israel, der den Psalm geschrieben hat, ist gerade in einer Klemme. Er sagt nicht am Anfang, was es ist, aber er kämpft. Er will sich nicht in die Knie zwingen lassen von dem, was ihm im Leben widerfährt, und wendet sich an Gott, obwohl er voller Angst und Zweifel auch ist. Und dadurch, was er jetzt sagt, bringt er sich in Gottes Nähe und kriegt Stärke und sogar noch viel, viel mehr. Aber das gleich am Schluss. Der Anfang ist klasse, merkt euch das. David betet im Vers 1, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Gott ist dein Bewahrer, der dich durchträgt. Und David hat richtig Angst, aber wendet sich an Gott. Lässt sich von seinem Gefühl nicht belügen. Gott ist nicht da, Gott hört dich eh nicht. Gestern mit jemandem gesprochen, der sagt, ich glaube nicht mehr an Jesus. Ja. Und es gibt diese Zeiten, wo die Zweifel groß in unser Herz sagt, Gott ist nicht da, er hört mich nicht, er ist nicht für mich da. Gibt die unterschiedlichen Situationen im Leben. Ein lieber Mensch stirbt, man wird arbeitslos, ein Kind wird krank und das Leben bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Und so geht es David. Und er wendet sich trotzdem an Gott, wobei man sagen könnte, mit dir rede ich gar nicht mehr, Gott. Ich bin so verletzt, ich bin so enttäuscht, ich bin so wütend und glaube nicht mehr. Und dann zu sagen, ich bete dich trotzdem an, Gott. Ich halte daran fest, bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Vielleicht auswendig lernen so ein Vers, damit man das in solchen Augenblicken über die Lippen kriegt. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Gott passt auf uns auf. In Hiob 7, Vers 20 wird Gott ganz ungewöhnlich als Menschenwächter bezeichnet, als Bewahrer. Und Gott ist auch dein Wächter über dein Leben. Und die Bibel sagt auch, er ist dein Hirte. Er passt auf dich auf. Das heißt sogar an einer Stelle, Psalm 61, Vers 5, Gott ist wie eine Mutter, unter dessen Flügel ein Küken Zuflucht findet. Mit letzter Kraft schleppt euch immer ins Gebet. Das ist die Anleitung, die uns David heute im ersten Vers mitgibt. Egal, was ihr denkt, wie groß die Zweifel sind, wie groß die Dunkelheit ist, schleppt euch bitte mit letzter Kraft zu Gott und betet, bewahre mich Gott. Denn das kann er. Er kann bewahren, wenn niemand sonst das tun kann. Gott möchte für dich da sein. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Vielleicht noch nicht ganz wieder, aber es wird. Und dann macht David etwas Außergewöhnliches. In dieser Angst, in seiner Not, fängt er an, Gott zu loben. Was einem eigentlich gar nicht so über die Lippen will, wenn man schlecht drauf ist, wenn man Tränen in den Augen hat, wenn das Herz wirklich schmerzt vor Angst und Sorge, dann hat man keinen Bock, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihm Danke zu sagen. Wenn das Herz voller Trauer ist und schwer ist und Angst und Sorgen ist, ist das Letzte, was ich sagen möchte, Gott, ich lobe dich, weil du so großartig bist. Das passt eigentlich nicht zusammen. Und doch ist es die Anleitung, die David heute uns mitgibt. Tut das, auch wenn euer Herz nicht möchte, auch wenn euer Mund nicht möchte. Tut es. David schreibt, ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. David erinnert sich an bessere Zeiten zurück. Damals habe ich es dir doch gesagt, Herr, persönlich, du bist mein Herr. Ich bin doch getauft. Das ist letztendlich Tauferinnerung, was er hier macht. Erinnerung daran, dass ich mein Leben, dass David sein Leben an Gott gegeben hat. Er wühlt in den Erinnerungen. Ich habe es dir doch gesagt, du bist mein Herr. Es fühlt sich gerade nicht so an, aber damals habe ich es dir gesagt. Ich erinnere mich an die Taufe, dass du mir zugesagt hast, bei mir zu sein bis an der Weltende. Daran erinnere ich mich. Und es steigert sich da rein. Von der Bitte um Bewahrung hin über seine Erinnerung an sein Bekenntnis. Du bist mein Gott, du bist mein Retter, du bist mein Heiland. Vielleicht hat einer von euch das schon mal gesagt. Zu Gott, zu Jesus. Heute ist der Tag, auch sich daran zu erinnern. Die Taufe ist nichts anderes. Das, was wir fassen können, greifen können, das habe ich festgemacht mit Gott und mit Jesus. Du bist ja Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Und dann kommen die Erinnerungen wieder, was David erlebt hat, dass er so viel Gutes von Gott erfahren hat, das Leben reich beschenkt war. Nur nicht in diesem Augenblick. Aber die Erinnerung lehrt ihn und sagt, bei dir geht es mir am besten. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Etwas mittelalterlich ausgedrückt, aber es heißt, ich habe so viel Gutes von dir bekommen. Und ich wüsste keinen, der mir so viel Gutes angetan hat, außer du, Herr. Erinnert euch immer wieder daran, an das Bekenntnis, dass ihr zu Gott gesagt habt, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Das, was ihr zu Jesus gesagt habt, du bist mein Heiland, du bist mein Retter. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann schafft euch Erinnerungen und tut das. Tut es. Wenn ihr schon getan habt, erinnert euch daran. Das ist ein kostbarer Augenblick. Es ist egal, ob ihr noch Tag oder Stunde wisst. Aber das, was ihr gesagt habt, hier mit eurem Herzen, Jesus, du bist mein Retter, mein Heiland, mein Bewahrer. Das vergesst ihr nie. Nur manchmal muss man sich daran erinnern, weil die Welt einfach schwer ist manchmal. Und dann geht David richtig ab. Dann fängt er an in Vers 3, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Das heißt nichts anderes, guckt euch um, alle Menschen, die auch an Jesus glauben, an Gott, das sind die Heiligen hier. Jeden, den ihr seht. Und dann sagt David, an diesen Menschen habe ich mein Gefallen, die auch an dich glauben. Nicht an einen anderen Gott, sondern an euch, würde David sagen, wenn er hier stehen würde, habe ich mein Gefallen, weil ihr auch dran glaubt, weil ihr hier im Gottesdienst versammelt seid und was von Gott hören wollt, von Jesu Nähe spüren wollt, deswegen seid ihr hier. Und David erinnert sich daran, ich habe so eine Freude daran, wenn Menschen auch an dich glauben, die sind mir lieber als alle anderen. Und stimmt das denn? Das ist ja die Frage. Ist das auch bei euch im Leben so, dass die Menschen, die auch an Jesus glauben, an Gott, euch wichtiger sind als Kumpels, Freunde, Familienmitglieder, die gar nicht dran glauben, die sagen, bleibt mir bloß weg mit Gott und Bibel? Jesus sagt ja einmal, Matthäus 12, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Euch muss klar sein, wenn wir alle hier an Gott, an Jesus glauben, sind wir eine Familie. Und wichtiger als Familienmitglieder oder Freunde, Verwandte, die gar nicht dran glauben. David sagt, ich habe einfach Freude an den Menschen, die an dich glauben, mit denen ich zusammen bin, die dich loben, mit denen ich beten kann, mit denen ich Bekenntnis sprechen kann, das Glaubensbekenntnis, die sind mir lieber. Und ich weiß, das ist nicht immer so. Aber David erinnert uns daran, dass es der Grund zur Freude ist, dass ihr hier seid und wir diesen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Wir sind alle unterschiedlich, alle Lebensgeschichten, Ausbildungen. Aber das eint uns. Und das sollte einen Unterschied machen. Wir sind kein gewöhnlicher Sportverein, sondern wir sind Familie Gottes, die erkannt haben, dass Jesus lebt. Und wir kommen hier zusammen und sollen uns dementsprechend auch umeinander kümmern. Da steckt noch viel, viel mehr drin. Aber ihr merkt, David kommt auf einmal auf ganz andere Gedanken. Indem er anfängt, Gott zu loben, gerät seine Bitte, sein Herzschmerz total in den Hintergrund. Eigentlich war doch der Anfang, bewahre mich Gott, denn ich habe die Hosen voll. Sagen wir es mal auf Deutsch. Und auf einmal fängt er Gott an zu loben. Da kommt auf einmal Freude auf. Ach, damals im Gottesdienst war super, wo wir zusammen gebetet haben, gesungen haben. Das hat Spaß gemacht. Er erinnert sich daran. Sein Herzschmerz, seine Sorge gerät in Vergessenheit. Dann haut er noch eine drauf und sagt, aber jene, die einen anderen nachlaufen, einen anderen Gott, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Alle anderen Religionen, alle anderen Gottesvorstellungen der Menschen interessieren mich nicht die Bohne. Ich nehme noch nicht mal die Namen der anderen Religionen, der anderen Götter in den Mund. Und eigentlich will er nur sagen, Gott, du bist einfach der Größte. Du bist einfach der Beste von allen. Der will die anderen gar nicht niedermachen, sondern wir sagen, Gott, von allen, was ich gehört und kennengelernt, du bist einfach top. Daumen hoch, du bist der Beste. Du bist der, wo ich wirklich Leben kriege. Und ihr merkt schon, dass sich seine Stimmung immer mehr dreht. Aus seiner Verzweiflung, aus der Bitte, bewahre mich Gott, wird langsam immer mehr Kraft und Zuversicht und Stärke. Allein, weil er das tut. An sein Bekenntnis erinnern, Gott loben, sich an schöne Zeiten erinnern mit den Menschen, die auch auf dem Weg sind mit Gott und Jesus. Und dann kommt immer mehr diese Kehrtwende rein. Und da geht noch viel mehr ab. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Wieder mittelalterlich. Du hältst mein Los in deinen Händen. Nichts mit, ich bin vom Schicksal bestimmt. Gott hält mein Los in seinen Händen. Gott ist der, der bestimmt über mein Leben. Wenn einer sagt, das war Schicksal, sagt David, nee, Gott hält mein Schicksal in der Hand. Ich bin nicht dem Zufall überlassen, sondern Gott ist der, der im Hintergrund die Fäden zieht. Nichts anderes will er mit diesem Vers aussagen. Und das beruhigt mich, das beruhigt David, dass in deinem und in deinem und in ihrem Leben Gott die Fäden zieht im Hintergrund. Weil das heißt, wir alle sind nicht dem Zufall überlassen, sondern wir können uns an Gott wenden, und er kann alles arrangieren und anders machen, obwohl die Aussichten düster sind. Vers 6, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ist klar, wenn man König ist, da kann man das sagen. Ja? Da kann man sagen, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Du hast mir Gutes gegeben und mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ne? Also als König, ne, im Palast und mit all den Annehmlichkeiten, die man hat, natürlich ist David damit zufrieden. Aber es geht ja auch weiter. Ich glaube, dass jeder von euch das auch sagen kann. Man muss nicht im Palast wohnen, um zufrieden zu sein im Leben. Gott, du sorgst dafür, dass ich zufrieden bin. Und da kann man sich auch in einer kleinen Bude, in einer kleinen Wohnung, im kleinen Zimmer auf seinen Lieblingssessel setzen und sagen, Mann, geht es mir gut. Da geht es nicht um Reichtum oder dass man alles hat, das neueste Handy oder das beste Auto oder das größte Haus. Es geht einfach darum, dass ich merke, hey, Gott hat mir alles gegeben und er kümmert sich auch weiter um mich. Ich kann mich zurücklehnen, die Fußlehne hochmachen und einfach zufrieden sein. Selbst wenn ich nicht alles habe, was aus Menschensicht wichtig ist. Gott schenkt mir Zufriedenheit. Sagt ihm das mal. Merkt das mal. Fangt ihm an, das zu sagen, dich zu bedanken bei ihm, ihn zu loben dafür, was du alles hast und nicht gleich zu meckern, was du alles nicht hast. Und du wirst merken, du wirst zufriedener. Du wirst zufriedener. Und er macht das hier. Mittelalterliche Sprache. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Gott, ich bin zufrieden. Ich danke dir für mein Leben. Punkt. Und dann, finde ich, kommt ein ganz spannender Vers, bevor alles anders wird, ist Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Habt ihr euch schon mal Gott, das ist auch wieder eine Bezeichnung, Gott als Berater vorgestellt? Dass man Rat haben möchte von Gott, was soll ich jetzt tun, wie soll ich mich verhalten? Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Es gibt ja schlechten Rat und schlechte Berater. Wer schon mal irgendwo bei der Bank war und Geld verloren hat, falsche Versicherungen aufgeschwatzt bekommen hat, der weiß, es gibt die miesen, fiesen Berater. Aber Gott sagte, ich lobe dich, du hast mich gut beraten und ich denke über das, was du mir gesagt hast, Tag und Nacht nach. Auf dem Herzen, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Gott hat immer Rat für dich und möchte dich in deinem Leben beraten. Die Frage ist, holen wir uns das ab? Das macht es ja auch notwendig, dass ich mich bei Gott melde. Auch wenn mein Herz gerade sagt, ich habe keinen Bock darauf. Vielleicht, weil du auch schon ahnst, was Gott dir sagt, weil du missgebaut hast und gesündigt hast und du ahnst, wenn ich jetzt zu Gott, dem Berater, gehe, dann rät er mir, das mal sein zu lassen oder die Schuld abzugeben. Das Schöne ist, dieses Bild vom Berater, was uns David hier mitgibt heute, das ist so schön, weil da steht nicht der, der uns alles aufzwingt. Der uns niederknechtet, der uns wie eine Marionette behandelt, sondern Gott berät dich, tu das, lass das sein, tu jenes und lass das sein und wir können entscheiden. Das ist der Berater, der sagt dir, das wäre gut für dich und das wäre schlecht für dich. Und du bist derjenige, der entscheidet, ob ihr euch dem Rat Gottes anschließt in eurem Leben oder nicht. Aber, das habt ihr gemerkt, David, der lobt hier Gott, weil er gemerkt hat, was du mir geraten hast, war super. Und jeder von uns, der mal anders gehandelt hat, nicht sich an Gottes Geboten ausgerichtet hat, der weiß, wie schmerzhaft es sein kann, wenn man sich nicht an Gottes Gebote hält. Also, Vers 7, spitzenmäßig finde ich. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat und mahnt mich, mein Herz des Nachts. Lasst euch beraten von Gott. Das macht es allerdings notwendig, mit ihm Kontakt aufzunehmen und um Rat zu bitten. Das ist euer Ding. Und dann wisst ihr, was ihr tun und lassen müsst. Und dann ist es eure Entscheidung, was ihr tut. Adam und Eva, ich erinnere euch daran, haben nicht auf den Rat Gottes gehört. Meinten, sie machen ihr eigenes Ding. Und haben eben sich von der Schlange überlisten lassen. Tut es nicht, hört und folgt Gottes Rat. Und er ist ziemlich eindeutig. Und dann wird spannend, der schönste Vers, finde ich, wo auf einmal merkt, durch sieben Verse, kriegt David auf einmal Ruhe über seine Angst, über seine Sorge. Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Sieben Sätze hat es gebraucht, um von der Bitte von Bewahrung hinzukommen für, wo war mein Problem? Ich sehe dich, Gott, da bist du. Ich sehe dich alle Zeit vor meinen Augen und jetzt das Beste, du stehst mir zu Rechten und ich wanke nicht, in Klammern mehr. Und das alles nur, weil er sich aufgemacht hat, am Anfang sich überwunden hat, in seiner Angst und Sorge zu Gott zu kommen, ihn darum zu bitten, ihn zu bewahren. Dann hat er sein Bekenntnis erneuert. Ich glaube an dich, ich habe gesagt, du bist mein Herr. Dann lobt er ihn, er erkennt, wie großartig sein Leben ist, was er ihm alles gegeben hat und endet in Vers 8 schon damit, alles in Butter, meine Angst ist weg. Ich sehe dich vor mir, Gott. Du begleitest mich in meinem Leben und du stehst mir zu Rechten. Das heißt, er wird aktiv für mich, Gott. Und ich wanke nicht. Ist das nicht super? Deswegen ist dieser Psalm die Anleitung für uns alle, wenn wir wanken. So müssen wir vorgehen. Ein Vers habt ihr, ein Satz habt ihr, um eure Bitte zu platzieren am Anfang. Und dann nicht endlos jammern und beklagen bei Gott, über Enttäuschung reden. Einmal sagen, bewahre mich Gott, die Bitte habe ich an dich. Das schmerzt gerade so unendlich. Und dann aber nicht weitermachen, sondern dann umschwenken, ich glaube an dich. Ich habe gesagt, du bist mein Herr und du hast mir so viel Gutes getan. Um dann so zu enden wie Vers 8. Ich werde nicht mehr wanken, du bist bei mir. Deswegen haltet euch daran. Das steht nicht umsonst in der Bibel. In der Bibel steht nur Gutes, was uns gut tut. Und Psalm 16 ist ganz besonders geeignet als Gebet zum Nachmachen. Schritt für Schritt bitte. Auch wenn ihr sagt, finde ich doof, ist nicht mein Ding, schaffe ich nicht, kriege das in die Lippen, macht es trotzdem. Weil ich selber immer merke, bin ja schon lange unterwegs im Glauben und doch gibt es immer wieder Dinge im Leben, die mich umhauen, die unerwartet kommen und die treffen mich auch. Und dann gerät man ins Beklagen. Gott, was soll das jetzt? Ich habe doch gebetet, ich glaube an dich, meine Zweifel sind wieder da. Und dann ist es gut, man hat was, ein Vorgehen, was man Liste für Liste abgeht. Im Cockpit, im Flugzeug wird das so gemacht. Nicht auf Emotionen setzen, bitte. Holt die Liste raus, die Checkliste, und dann geht ohne Nachdenken Punkt für Punkt durch, sonst macht ihr Fehler. Sonst passieren Unglücke. Und das ist beim Gebet nicht anders. Macht es genauso. Holt die Liste raus, Psalm 16, merkt euch das, und dann geht es Stück für Stück durch. Ohne nachzudenken, ohne dass euer Herz sagt, hör auf mit Gott zu reden, er hört dich nicht, dein Gebet, das kommt nur bis zur Zimmerdecke. Nicht drauf hören, Anleitung befolgen. Psalm 16. Und dann wird es nochmal besser. Die Angst ist nicht nur weg, die Sorge von David. Er hat das Gefühl, mich kann nichts mehr umhauen, ich wanke nicht mehr. Sollen noch Wasser und Wellen, Blitz und Donner kommen? Ich wanke nicht, weil Gott ist da. Es gibt noch einen obendrauf von Gott. Vers 9. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich und mein Leib wird sicher wohnen. Es gibt noch eine Portion Freude obendrauf von Gott. Nicht nur, dass die Angst und Sorge weg ist, sondern es gibt noch Freude, Fröhlichkeit fürs Herz. Nicht nur oberflächlicher Spaß, sondern tiefer innerer Freude. Geschenkt hat David nicht drum gebeten. War nicht sein Anliegen. Aber weil er sich an Gott wendet, ihn lobt und preist, gibt Gott ihm nochmal Freude und Fröhlichkeit. Noch ein Grund mehr, dieser Anleitung zu folgen. Denn ich glaube, das können wir alle gebrauchen, wenn es uns dreckig geht. Diese Portion freut, und man merkt es richtig, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Und dann kommen wir nämlich langsam zu dem Grund, den verrät uns David erst jetzt, was seine Angst war. Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Ich kann euch sagen, was die Angst ist. Gott, ich habe Angst zu sterben. Das ist das, was dahinter steckt. Gott, ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst, dass all das, was ich erlebt habe, was ich bin und habe, weg ist. Dass ich verloren bin. Manche Männer sagen ganz besonders, ah, Pastor Gommlich, nach dem Tod ist alles schwarz, alles aus, alles verloren. Und selber ist aber traurig. Dann hätte ich auch Angst. Aber manchmal kommt das Gefühl in uns allen hoch. Oh Mist, ich muss sterben. Was kommt danach? Dunkelheit. Und David hat einfach die größte Angst, die wir Menschen haben können. Ich habe Angst zu sterben, dass ich weg bin. Dass das, was ich war und bin, ausgelöscht wird. Davor habe ich Angst. Aber er sagt, du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Die Angst vorm Tod ist besiegt. Vers 11, der letzte, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Gott wird weder Seele noch Leib in der Grube lassen. Habt ihr schon mal gehört, ne? Das ist Jesus. David wusste schon, dass Gott ein Gott des Lebens ist und dass Grab und Sarg kein Problem ist für ihn. Es gibt das Leben nach dem Tod. Es gibt diesen Schatz, den wir jetzt schon mit einstecken können in unsere Herzen und der uns Hoffnung gibt im Angesicht des Todes. David wird schon klar, dass er sterben wird und sterben muss, aber er sagt, ich weiß, dass du mich nicht da lassen wirst, Gott. Ich werde leben, selbst wenn ich gestorben bin. Und das bringt uns zu der anderen Lesung. Lazarus. Jesus kann Leben schenken im Tod, nach dem Tod, immer. Weil er es kann, weil er die Macht dazu hat. Und das ist das Schöne am Glauben an Jesus. Ich kann meinen Frieden finden mit dem Gedanken, ich muss sterben. Der Tod erwartet mich. Aber dann stehe ich vor dir in aller Herrlichkeit. Und auch daran soll euch heute die Tauferinnerung erinnern, dass wenn die Angst vor dem Sterben und vor dem Tod groß wird, und das wird sie auch manchmal bei uns Christen, wir uns an Gott wenden können und er dir wieder in dieser Angst und mit dieser Zukunftsaussicht Kraft geben kann und Stärkung. Das ist die Taufe. Die Taufe ist fürs Hier und Jetzt bestimmt, damit wir uns festhalten können. Die Taufe spielt nachher, wenn wir vor Gott stehen, keine Rolle mehr. Aber hier und heute brauchen wir Kraft und Stärkung, wie David es haben wollte von Gott und bekommen hat mit einer Portion Freude obendrauf. Und deswegen lade ich euch ein, einfach dieser Anleitung zu folgen und diese Tauferinnerung heute für euch ganz persönlich ernst zu nehmen. Dass ihr sagen könnt, ich bin getauft, ich weiß, wo ich hingehe, selbst wenn ich in die Grube fahre, holt mich Gott wieder da raus und dann stehe ich vor seiner Herrlichkeit. Dieser Psalm ist nicht nur ein kleiner Schatz. Das ist ein Riesenschatz für uns alle, weil wir ihn nachbeten können, nachmachen können, um dann Kraft und Stärke zu bekommen, dass wir nicht mehr wanken und eben auch Freude. Manches klingt alt, ja, aber wenn wir versteht, was da drin steckt, macht es einfach nach. Bitte um Bewahrung, bitte um Hilfe, Lob, Rückblick aufs eigene Leben, Dank, von Gott Stärke bekommen dadurch und sogar Freude, sogar, dass ich es mit dem Tod aufnehmen kann. Paulus sagt das anders, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Tod, wo ist dein Stachel? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. David wusste das noch nicht, aber wir haben die Botschaft heute schwarz auf weiß im Neuen Testament. Jesus Christus hat den Tod besiegt und er sagt es heute, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus Christus ist das Leben für dich. Erinnere dich an die Taufe. Wenn du noch nicht getauft bist, komm nachher zu mir. Es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist dein Herzensja, was David sagt, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, Jesus Christ, du bist für mich gestorben. Du erlöst mich von meinen Sünden und lässt mich vor dem Vater stehen. Das ist das Wichtigste. Aber dann sagt es Jesus selber, lass dich taufen, das tut dir gut, weil es diese Zeiten gibt, wo du festhalten musst, wo dich andere Sachen umhauen wollen, wo die dich ins Wanken bringen. Und dann denk daran, du bist getauft. Immer wieder gerne, Luther-Zitat, er sitzt da oben, fühlt sich vom Teufel angegriffen, im Mark und Bein und sagt dreimal, ich bin getauft. Ich bin getauft. Ich bin getauft. Damit ist die Sache erledigt. Wie David. Amen. Lass uns das Lied singen. Ich bin